alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Im gut 2,7 Kilometer langen Saukopftunnel ist es schon häufig zu tragischen, brenzligen und gefährlichen Situationen gekommen. Immer wieder passieren hier Unfälle. 2010 brennt es in dem Bauwerk und 2013 kommt es auf der B38, so heißt die Straße, die durch den Tunnel führt, zu einem kaltblütigen, brutalen Mord. Unbemerkt im Dunkeln des Tunnels.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Abgrundtief. In jeder Folge geht es in diesem Podcast um Verbrechen, die sich in unserer Region zwischen Worms und Wetzlar ereignet haben. Manche von ihnen konnten total schnell aufgeklärt werden, bei anderen fahndet die Polizei noch immer nach dem oder den Tätern. Aber alle haben sie gemeinsam, dass sie sich genau so und ganz in unserer Nähe ereignet haben. Und das, obwohl sie häufig eher nach Spielfilm klingen, so wie etwa unser heutiger Fall, der aber nicht in den Hügeln der Filmstadt, sondern unter der Erde im Saukopftunnel spielt. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich nehme euch heute mit in den Tunnel, mit ins Jahr 2013. Und im Intro, da ging es eben ja schon mal um den Saukopftunnel. Was für ein Name erstmal, oder? Also wie kommt man auf sowas? Das habe ich mich zumindest gefragt und dann festgestellt, der Name Saukopf, der kommt ganz schön oft vor. Gut, in Bayern, da meint es das Wort wörtlich. Der Begriff steht da auch für den Kopf einer Sau, der so ja, mehr oder weniger schön an einem Buffet hergerichtet ist. Aber was ich jetzt meine, das sind diverse Berge und Erhebungen. In der Pfalz gibt es einen, im Taunus, im Rothaargebirge, dem Thüringer Wald oder eben auch im Odenwald. Das ist unser Saukopf, um den es hier geht. Konkret erhebt der sich bei Weinheim und Birkenau 348,2 Meter in die Luft und der ist eben von einem Tunnel durchzogen und ja, deshalb heißt der auch Saukopftunnel. Er verbindet Hessen und Baden-Württemberg und feiert in diesem Jahr sogar ein Jubiläum. 1999 eröffnet, wird er jetzt 25 Jahre alt. Und wir schauen uns heute eines der wohl dunkelsten Kapitel an, bei all den brenzligen und gefährlichen Situationen, die sich schon in dem Tunnel abgespielt haben. Es ist die Nacht von Freitag auf Samstag, den 27. April 2013, als einem Spaziergänger ein Auto auffällt. Es steht in Birkenau, in der Straße am Grohberg, Hasselklinger Weg, in der Nähe eines Glascontainers und in der Nähe des Saukopftunnels. Das ist ein knapper Kilometer etwa, wenn man am Ende des Tunnels die erste Ausfahrt in Richtung Birkenau West nimmt. Naja, da steht jedenfalls dieses Auto. Und als der Passant dann durch das Fenster auf der Beifahrerseite schaut, macht er eine schreckliche Entdeckung. Er blickt in das Gesicht eines vielleicht toten, zumindest aber mal sehr schwer verletzten 56 Jahre alten Mannes. Sofort wird der Notarzt verständigt, vor Ort eingetroffen, können aber selbst die Sanitäter nichts mehr ausrichten. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Mann für tot zu erklären. Und dieser Tod, der ruft dann auch schnell die Polizei auf den Plan. Denn der Mann hat viele Wunden an seinem Körper. Es sind Schusswunden. 7 Stück insgesamt im Rücken. Sein Körper ist nahezu durchsiebt worden. Die Polizei in Heppenheim richtet nach dem Fund auch gleich eine Sonderkommission ein. Die Staatsanwaltschaft bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Und überhaupt muss noch ermittelt werden, was sich hier überhaupt abgespielt hat. Gehört dem Mann das Auto? Ein silbergrauer Opel Astra mit Mannheimer Kennzeichen? Wurde er in dem Auto erschossen oder nur danach auf dem Beifahrersitz abgelegt? Und hat sich das alles hier am Glascontainer in Birkenau abgespielt oder wurde er hier nur wenig unauffällig platziert? Die Maschinerie läuft an. In solchen Situationen greift bei der Polizei ein Rädchen in das andere. Sonderkommission, Ermittler, Rechtsmediziner, aber solche Situationen gehören eben dazu. Was ist da genau passiert zwischen Freitagnachmittag, dem 26. April, als der Mannheimer von Zeugen noch mit einer, vielleicht auch mehreren Personen in Weinheim an der B38 gesehen worden ist und dem nächsten Morgen? Viel Arbeit also, aber die soll schon bald belohnt werden. Und zwar sehr bald, denn so kommt es, dass nicht einmal eine Woche später, am 3. Mai 2013, im Darmstädter Echo vermeldet wird, zwei Festnahmen im Birkenauer Fall. Festgenommen worden sind die beiden Tatverdächtigen, ein 22 Jahre und ein 30 Jahre alter Mann, beide aus Weinheim und das schon am 1. Mai. Zum Ablauf, den Hintergründen oder wie die Ermittler auf die beiden Männer gekommen sind, dazu macht die Staatsanwaltschaft erstmal noch gar keine Angaben. Nur so ein paar Dinge kann man zu diesem Zeitpunkt schon sagen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden gemeinschaftlichen Mord vor und erklärt außerdem, dass sich Täter und das Opfer gekannt haben. Den älteren Täter schon länger, den jüngeren noch nicht so lange. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in U-Haft. Laut den Ermittlungen ist das 56-jährige Mordopfer in seinem Auto auf der Fahrt von Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis nach Birkenau im Kreis Bergstraße erschossen worden. Haftbefehl wurde erlassen, gestanden hat aber keiner der beiden. Und so erhofft sich die Polizei, auf anderem Wege weiterzukommen. Denn selbst wenn Verdächtige, wie in diesem Fall hier, nicht reden, so sprechen auch stille Gegenstände Dinge aus. Auf spektakuläre Weise suchen sie im Weschnitztal nach den Festnahmen nach Beweismitteln, unter anderem nach der Tatwaffe, mit der der 56-jährige Mannheimer ermordet worden ist. Dazu durchsuchen Polizisten Privathäuser, Gewerberäume und Autos in Mörlenbach, Rimbach und in Fürth. Auch ein Autohaus wurde durchsucht, dabei unterstützen auch Beamte des Zolls, die so eine mobile Röntgenanlage dabei haben. Da werden dann einmal alle Fahrzeuge durchleuchtet, die die Polizei zuvor an den drei Orten sichergestellt hat. Innerhalb von 30 Sekunden kann man mit so einer Anlage Fahrzeuge wortwörtlich durchleuchten und muss nicht die ganze Karosserie auseinandernehmen. Zöllner gehen damit normalerweise auf die Suche nach geschmuggelten Drogen, Zigaretten, Bargeld und Ähnlichem. Ob dabei etwas gefunden wird, das gelangt erst einmal nicht an die Öffentlichkeit. Laufende Ermittlungen, Täterwissen und so weiter. Dabei werden natürlich auch Spuren gesichert und DNA-Material gesammelt. Vielleicht lässt sich davon ja auch was an oder in der Nähe der Leiche finden. Was man dann noch erfährt, ist zumindest, dass man mit mehreren Zeugen sprechen konnte. Aber auch hier der Inhalt oder die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen, die dringen natürlich erstmal nicht nach außen. Da muss sich die Öffentlichkeit, die zu dieser Zeit natürlich sehr interessiert an allem ist, was man zu diesem Fall finden kann, noch etwas gedulden. Konkreter werden die Informationen, die nach außen dringen, im September 2013, denn da wird die Anklage erhoben. Die beiden 22 und 30 Jahre alten Männer aus Weinheim werden verdächtigt, den 56-Jährigen umgebracht zu haben. Gemeinschaftlicher Mord also. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie Ende April ihr Opfer unter dem Vorwand eines angeblichen Autokaufs zu einem Treffpunkt nach Weinheim gelockt haben und dass während der Autofahrt dorthin mehrere Schüsse von hinten durch den Sitz auf das auf dem Beifahrersitz sitzende Opfer abgegeben worden sind. Keine Möglichkeit zur Flucht, den Angriff abzuwehren oder überhaupt etwas davon mitzubekommen. Der 56-Jährige wurde ohne Vorwarnung angegriffen und getötet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass einer der beiden Angeklagten Schulden bei dem Mordopfer hatte und vermutet dahinter auch das Tatmotiv. Es ist ja manchmal so, dass der Gläubiger dem Schuldner an den Kragen will. Zahl deine Schulden oder es passiert etwas Schlimmes. In diesem Fall hier wäre die Logik dann genau umgekehrt. Ich als Schuldner sehe keinen anderen Ausweg mehr aus der Nummer. Meine Schulden bezahlen kann ich nicht und bevor ich dafür zur Rechenschaft gezogen werde, egal von wem, muss ich den Gläubiger aus dem Weg schaffen. Kein Gläubiger, kein Schuldner mehr oder so ähnlich. In der Zwischenzeit klicken erneut die Handschellen. Ein dritter Tatverdächtiger wird festgenommen, aber der wird am selben Tag auch wieder entlassen. Und auch wenn weder die Waffe gefunden wird, noch ein Geständnis abgelegt wird, noch irgendetwas außer das Auto des Toten auf den Videoaufzeichnungen des Tunnels zu sehen ist, der Prozess muss starten. Und zwar Ende Oktober 2013 und er startet relativ spektakulär. Wir wissen ja, beide Verdächtige schweigen die ganze Zeit, aber mit Prozessbeginn, da gibt es ein Geständnis. Also kein "Ich war's, ich habe den umgebracht aus dem oder dem Grund", aber ein "Er hat ihn umgebracht". Das gibt es. Der 22-Jährige ist es, der sich am ersten Tag öffnet. Und laut seiner Aussage ist es der mittlerweile 31-Jährige, der als treibende Kraft und Täter aufgetreten ist. geben wir den beiden Angeklagten doch mal eben jeweils einen Namen, damit wir sie ein wenig besser auseinanderhalten können. Das ist einmal Yannick, der Jüngere, und Ismail, der Ältere der beiden. Und dieser Ismail, der ist mit Yannick befreundet und wendet sich eines Tages an ihn. Er soll ihn mit dem Auto irgendwo hinfahren. Mehr habe er nicht gewusst und dann sind plötzlich die Schüsse gefallen. Als er den ersten Schuss gehört hat im Tunnel, da habe er das Steuer verzogen. Der Angriff kam für ihn wohl genauso unerwartet wie für das Opfer. Er sagt, ich bin total erschrocken, ich wollte nur noch raus aus diesem Auto. Das durfte er dann auch auf dem Parkplatz in Birkenau. Da habe ihn der Ältere gezwungen, in der Jacke des Toten nach einem Notizbuch zu suchen. Und da habe Ismail auch irgendetwas reingekritzelt. Das könnte später noch wichtig werden, wenn wir zur Arbeit der Ermittler kommen und ob sie, und wenn ja, was, in einem Notizbuch beim Opfer irgendetwas gefunden haben. Ismail soll Yannick dann auf diesem Parkplatz auch noch bedroht haben. Er werde ihn und seine Familie umbringen, wenn er irgendwem irgendetwas über das Verbrechen erzählt. Dann musste er die Patronenhülsen in seinem Keller verstecken und einem Mann, der gerade einen anderen 7 Kugeln hinterrücks in den Rücken gejagt hat, dem gehorcht man wohl besser. So denkt sich das Yannick zumindest und tut, was ihm der Ältere befiehlt. Die Tatwaffe, die zu diesem Zeitpunkt ja noch immer wie vom Erdboden verschluckt ist, die haben sie dann in einem Müllcontainer entsorgt. Und nachdem das geregelt ist, da fahren sie ins Loop 5. Das ist so eine Shopping-Mall in Weiterstadt und damit endet die Aussage von Yannick. Er hatte Angst, aber irgendwann, ein paar Tage nach dem Mord, da ist er dann zur Polizei gegangen. Er habe schlecht geträumt und Ängste gehabt, wie er erklärt. Und damit ist dann auch erklärt, wie die Polizei auf die beiden als potenzielle Täter gekommen ist. Da gab es also keinen Anhaltspunkt während der Ermittlungen, der die Beamten zum Täter geführt hat, sondern andersrum, einer der Täter geht selbst zur Polizei. Die arbeitet dann mit dem Wissen aus den Aussagen von Yannick im Hintergrund an der Untermauerung dieser Aussagen, denn klar, die sind mit Vorsicht zu genießen. Ist ja immer auch leichter zu sagen, er war es, ich hatte total Angst und habe unter Gefährdung meines Lebens einfach mitgemacht. Leichter zumindest als zu sagen, ich war es, ich habe ihn umgebracht. Umso wichtiger aber, dass man nun eben beginnt zu untersuchen, ob die Aussagen denn so stimmen können. Denn der von Yannick beschuldigte Ismail, der schweigt auch weiterhin. Einen Einblick in diese Arbeit, die in diesem Fall zu tun ist, geben Gutachter des Landeskriminalamts und Beamte der Polizeistation Bergstraße am 2. Prozesstag. Und sie sorgen in diesem ja eigentlich total ernsten Fall trotzdem ungewollt für Komik, als sie viel über ein Produkt mit dem Namen Hair So Real sprechen. Das ist sogenanntes Schütthaar und das wird, wie der Name schon sagt, geschüttet. Auf den Kopf, auf lichte Stellen und das wird dann mit Haarspray fixiert und somit deckt das diese Stellen auf dem Kopf eben ab und erweckt den Eindruck von vollem Haar. Oder versucht zumindest diesen zu erwecken, denn wie die Gutachter vor Gericht erklären, wurden auf dem rechten Rücksitz des Opel Astra, in dem sich die Tat wohl ereignet hat, mehr als 1000 solcher Fasern von Schütthaar gefunden. Wohlgemerkt nur auf diesem Sitz. Auch auf der Lehne des Beifahrersitzes wurden viele davon gefunden. Auf dem Fahrersitz aber nicht. Und zugegeben, das ist jetzt kein handfester Beweis, aber das würde zumindest erstmal die Aussagen von Yannick nicht ganz aus der Luft gegriffen erscheinen lassen, denn Ismail hat ein solches Produkt wohl genutzt. Das sagt nichts über den Ablauf aus, kann ja auch sein, dass Yannick Ismail gezwungen hat, den Mann während der Fahrt zu erschießen oder sie beide gemeinschaftlich den Mordplan gefasst und umgesetzt haben, aber es zeigt schon mal, der wird da wohl gesessen haben. Die Gutachter jedenfalls, die sagen, das Zeug streut so sehr, das würde man also auch sehen, wenn der 31-Jährige das Fahrzeug gefahren hätte. Und man würde es sehen, wenn Ismail die Winterjacke getragen hätte, die man aus seinem Altkleidercontainer gefischt hat und die der 31-Jährige am Tattag getragen haben soll. Auch hier, Zitat, so wie das Zeug streut, müsste es an der Jacke sein und das ebenfalls nicht uninteressant, man hat an dieser Jacke auch keine Schmauchspuren gefunden. Wohl aber an den Händen beider Angeklagter und man findet dann noch ziemlich wenige Partikel mit Schmauch aus Blei, Antimon und Barium an einem Ärmel und in der Innentasche der Jacke, die Yannick getragen haben soll. Aber das sind doch ziemlich wenig, wenn man die insgesamt 7 Schüsse bedenkt. Aber solche Schmauchpartikel, die können auch übertragen werden. Wenn ich nach dem Schießen also etwa jemanden die Hand gebe, seine Jacke nehme, was auch immer. Also die sitzen nicht fest auf den Händen und die sitzen dann auch nicht so lange auf den Händen wie etwa auf Kleidung. Eine Gutachterin zumindest sagt aus, dass Schmauch an den Händen nur einige Stunden nachweisbar ist. Blöderweise wurden die Spuren aber erst 6 Tage nach der Tat gesichert und das trübt das hier noch sehr unklare Bild dann doch nochmal ein Stückchen weiter. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet er eigentlich? Schmauchspuren, was soll das denn sein? Dann lasst uns mal einen wirklich sehr kurz gehaltenen und sinngemäßen Exkurs zu dem Thema machen. Denn da kann man sich wirklich ganze Tage lang mit Erklärungen und Analysen zu befassen. Also versuchen wir es mal. Bei jedem Schuss, der aus einer Waffe abgegeben wird, entsteht so eine Partikelwolke aus den ganzen Stoffen, die dabei freigesetzt werden. Das sind mikroskopisch kleine Partikel, die sich überall in der Umgebung, aber auch auf der Hand und im Arm des Schützen niederschlagen. Und die lassen sich eben noch ganz gut nachweisen und somit Rückschlüsse auf den Täter zu. Dabei gibt es in dieser Partikelwolke ein paar ganz charakteristische Stoffe, etwa Blei, Kupfer, Antimon. Und wenn man dann eine solche Kombination auf Körperteilen oder an Kleidung nachweisen kann, dann deutet das eben darauf hin, dass die dazugehörige Person einen Schuss abgegeben hat. Wie gesagt, da kann man ganze Abhandlungen drüber lesen. Super interessant eigentlich, aber lasst es uns bei diesem kleinen Schlenker hier belassen. So sind wir zumindest alle auf dem Stand, dass wir wissen, okay, Schmauchspuren, das sind diese kleinen Partikel, die sich lösen, wenn man eine Schusswaffe benutzt. Und man kann in unserem Fall jetzt nicht nur sagen, okay, ein bisschen was an den Händen, ein wenig an der Jacke, sondern da liegen noch mehr Informationen in diesem Partikelmuster, das die Gutachter im Auto, also am Tatort, feststellen können. Ein Schussgutachten hat ergeben, dass 4 der 7 Schüsse aus weniger als 5 Zentimetern Entfernung zum Sitz abgegeben worden sind. Die restlichen 3 dann aus 5 bis 30 Zentimeter Abstand. Man hat dann auch noch eine Patronenhülse im Auto gefunden. Das war eine Gecko Kaliber 7,65 aus dem Jahr 1965 und passend zur Aussage von Yannick wurde weitere Munition von genau diesem Typ im Keller seiner Eltern gefunden und sichergestellt. Da hatte er ja gesagt, dass er von Ismail dazu gezwungen worden war, dem 31-Jährigen, der auch weiterhin beharrlich schweigt. Aber wenn man einem 23-jährigen Gefangenen aus der JVA Weiterstadt glaubt, dann ist Ismail gar nicht so schweigsam, denn in Haft soll er von der Sache erzählt haben. Erst so wie ein Dritter es erzählt hätte, sagt der Zeuge. Und dabei hat er sich wohl immer wieder in Widersprüche verstrickt. So waren es mal 5 Schüsse, dann in einer anderen Version 7 Schüsse. Am Ende, da hat er dann aber wohl gestanden. Da hat er gegrinst und gesagt, ihm könne es keiner beweisen, sagt der Mithäftling. Und er trägt das eigentlich ziemlich überzeugend vor. Die Verteidigung versucht ihn dann auch mit so einem richtigen Fragenkreuzfeuer aus dem Konzept zu bringen. Wenn er sich jetzt selbst widerspricht, dann wird er natürlich total unglaubwürdig. Aber er geht da ganz souverän durch, muss man sagen, und trotzdem. Auf Knastgeschwätz eine Verurteilung zu stützen, das hat die Kammer noch nie gemacht, sagt der Vorsitzende Richter Volker Wagner. Man habe da so seine Erfahrungen. Dabei beteuert der Zeuge vor Gericht, dass er sich nichts erhoffe, dass ihm nichts versprochen worden sei und er einfach nur aussagen will, um sich nicht erpressbar zu machen. Der 23-Jährige sitzt in der JVA wegen mehrfachen Diebstahls. Er hatte der Staatsanwaltschaft einen Brief geschrieben. Dann klingt das mit dem Erhoffen, muss ich sagen, doch noch so ein bisschen anders. Er schreibt, was ich möchte, ist eine letzte Chance unter Bewährungsauflagen. Auch habe er auf eine Art Kronzeugenregelung angespielt. Also alles nicht so einfach, nicht so klar und definitiv mit Vorsicht zu genießen, scheint also doch nicht so selbstlos dahin gekommen zu sein. Aber der 23-Jährige, notorischer Langfinger, der ist nicht der Einzige, der an diesem Verhandlungstag etwas erzählt. So äußert sich auch ein Weinheimer, der Letzte gewesen sein könnte, der das Trio vor dem Mord noch gesehen hat. Auf einem Supermarktparkplatz sei das gewesen und der Mannheimer sei ihm auch bekannt. Und auch die beiden Angeklagten hat er beobachtet, so gegen 15 Uhr am Freitag, also dem Tag vor dem Auffinden der Leiche. Und am nächsten Tag, da habe er dann von dem Tod seines Bekannten erfahren. Verdächtig war die Situation zu dem Zeitpunkt aber anscheinend nicht. Jedenfalls gab es dann nichts, was ihn irgendwie beunruhigt hätte oder ihn veranlasst hätte, die Polizei dazu zu rufen. Weitere Zeugen haben dann noch ein bisschen was über den älteren Angeklagten erzählt und das haben wir ja schon etwas früher gehört. Das, was man so hört, stützt zumindest die Theorie, dass Geldprobleme hier ein Motiv gewesen sein könnten. So soll er ziemlich viel Geld an Spielautomaten verzockt haben, eine Bedienung aus einer Weinheimer Shisha-Bar erzählt sogar, dass Ismail am Tag zwischen 200 und 500 Euro verspielt, also das sind dann monatlich ja so irgendwas zwischen 600 und 15.000 Euro. Und als der Richter das dann auch mal ungläubig vorrechnet, bleibt die Bedienung aber dabei. Doch, das kommt schon etwa hin. Und das sind natürlich Summen, da hast du irgendwann halt Schulden. Und woher die stammen, das könnte eventuell der Sohn des Getöteten erklären, denn der berichtet, dass es zwischen der Familie des Angeklagten und seiner Familie ja diverse Geschäftsbeziehungen gegeben habe und dass der Angeklagte Schulden gehabt habe. Er spricht von einer offenen Restschuld von 30.000 Euro. Geldprobleme bestätigen auch Nachrichten, die Ismail mit seiner Freundin ausgetauscht hatte. Er hat ihr unter anderem geschrieben, dass seine Konten im Libanon gesperrt worden seien. Und bei der Auswertung des Smartphones, da hat sich dann auch gezeigt, dass das Handy des älteren Angeklagten den ganzen Tag über online war, nur eine halbe Stunde lang, in der Zeit, in der der Mord passiert sein soll, da war es nicht mit dem Internet verbunden. Vielleicht, weil er nicht wollte, dass man ihn zu dieser Zeit irgendwie ortet oder sonst wie in den Zusammenhang mit dem Mord bringen kann. Spielsüchtig soll er aber nicht gewesen sein, das glaubt zumindest der psychiatrische Gutachter Manfred Bauer. Und ich sage bewusst, er glaubt das, denn so richtig untersuchen konnte er Ismail nicht, denn der wollte das nicht. Aber auf Grundlage seiner Beobachtung gehe er zumindest davon aus, wie er sagt. Am letzten Verhandlungstag dann, mit dem auch die Beweisaufnahme abgeschlossen wird, da spricht dann noch einmal der Sohn des Toten und schildert ziemlich emotional, wie das war, als sein Vater plötzlich nicht nach Hause gekommen ist. Am Anfang haben wir in Mannheim alles abgeklappert, sagt er. Er habe ständig versucht, ihn anzurufen, vergeblich. Und dann, spät in der Nacht, da stellt sich dann heraus, sein Vater ist erschossen worden von einem Bekannten. Auch der Sohn kennt Ismail, den 31-jährigen Angeklagten, mit dem sein Vater schon des Öfteren unterwegs war, wenn er Autos verkauft hat. Aber, so soll Ismail es dem Sohn gesagt haben, nicht an diesem Samstag. Es sollen zwei Georgier gewesen sein, die Autos von ihm gekauft hätten oder hätten kaufen wollen. Von dem nun Angeklagten hätte sein Vater Briefe für 15 bis 20 Autos zurückverlangt. Er sei aber immer wieder vertröstet worden. Und dann legt er auch noch offen, dass zum Beispiel die Fahrzeugbriefe ausgelagert wurden und der Autohandel eher versteckt ablief. Nicht etwa, weil da irgendwelche krummen Dinger gedreht worden sind, sondern weil sein Vater Arbeitslosengeld 2 bezogen hat und somit sicher gehen wollte, dass er das nicht gestrichen bekommt. Wenn etwa Behördenmitarbeiter zum Hausbesuch vorbeikommen, da ist so ein Autohandel natürlich wenig förderlich, wenn man unberechtigterweise weiterhin finanzielle Hilfen kassieren will. Also krumme Dinger ja, aber eher in Richtung Leistungserschleichung, wie auch immer er das dann parallel hinbekommen hat. Relativ zu Beginn der Folge hatte ich euch ja auch erzählt, dass mal kurz ein dritter Tatverdächtiger festgenommen wurde und auch der ist an diesem Verhandlungstag noch einmal Thema. Er ist ebenfalls ein Autohändler, den man verdächtigt hatte, die Tatwaffe besorgt zu haben. Und weil es zunächst nur eine Verdächtigung war, hat man versucht, über eine Abhöraktion an stichhaltige Beweise zu kommen. Geladen war dann eine Polizistin, die etliche Gespräche mit angehört hat. Zwar kommt da keine Tatwaffe ins Spiel, aber ein Cousin von Ismail hat beispielsweise gesagt, dass er sich nicht mehr nach Mannheim traut, weil er dort von der Opferfamilie entdeckt werden könnte. Also auch das Opfer und sein Umfeld scheinen nicht ohne gewesen zu sein, von allem, was man so hört im Laufe des Prozesses. Der ältere Angeklagte, Ismail also, der taucht jetzt mehrfach in Zusammenhang mit der Tat auf. Nicht nur, dass er direkt angeschwärzt wird und jemand sagt, er war es, dass sein Schütter auf dem Sitz gefunden wird, von dem aus das Opfer erschossen wurde und dass er nach der Tat Angst vor der Familie des Opfers hat. Das spricht alles nicht gerade für seine Unschuld. Was aber ja noch gar nicht angeschnitten worden ist bisher, das ist die Frage danach, welche Rolle Yannick jetzt eigentlich bei der Tat gespielt hat. Der hat ja gestanden, ja, dabei gewesen zu sein, will aber von Ismails Verhalten völlig überrascht und schockiert gewesen sein. Aber das wäre natürlich eine Version, die man sich gerne ausdenkt, wenn man dabei gewesen ist. Das auch nicht verleugnen kann, der Mittäter sich nicht äußert und man irgendwie trotz Beisein ja nicht beteiligt gewesen sein will. Nicht ganz schlüssig scheint aber sein Verhalten nach der Tat. Da hat er erst den älteren Angeklagten bei der Polizei gedeckt, dann aber auch erwähnt, dass er bei dem Toten hohe Schulden gehabt habe. Yannick sagt, ich wollte die Wahrheit sagen, aber dann hatte er mich so unter Druck gesetzt, ich solle seine Wahrheit sagen, wie er das nennt. Seine Wahrheit, meine Wahrheit, das Gericht sieht da keinen so großen Unterschied. Ja, es spricht alles dafür, dass Ismail zwar geschossen hat, aber, und das sagt jetzt auch der Richter, Yannick kann nicht ohne Vorahnung komplett unbeteiligt und überrascht gewesen sein. Er sagt, niemand nimmt einen anderen auf so eine Reise mit, der nicht eingeweiht ist. Die Anwältin des 22-Jährigen, die hat in jedem Fall eine milde Strafe gefordert und nicht auf Freispruch gepocht, aber man solle zumindest berücksichtigen, dass er quasi unbeteiligt damit reingeraten ist und so wird das formuliert, dass ihr Mandant einfältig ist und das alles nicht überblicken könne. Er habe nie gelernt, Menschen zu misstrauen und auch eine Ex-Freundin des Angeklagten sagt, der hat gar nicht den Grips für so eine Tat. Wie auch immer man das jetzt verstehen will. Ismaels Anwälte hingegen, die fordern Freispruch, ohne irgendwelche Gründe dafür anzuführen, was im Gerichtssaal ja doch für Erheiterung sorgt. Aber klar, sich das alles anhören und dann einfach zu sagen, nee, unschuldig, Freispruch, das kommt halt eben auch ein bisschen komisch. Er selbst schweigt auch weiterhin und er wird auch den kompletten Prozess über nichts mehr sagen. Aber das Gericht wird diesen Vorschlägen nicht folgen. Am 13. November wird das Urteil im Mordfall Birkenau gesprochen und das fällt für die beiden Angeklagten ziemlich hart aus. Lebenslänglich sollen sie hinter Gittern, auch Yannick, und für Ismael kommt es noch dicker, bei ihm wird auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, das heißt keine Prüfung nach 15 Jahren Haft, die eine vorzeitige Entlassung ermöglichen könnte. Und mit diesem Urteil folgt das Gericht auch dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die hatten genau das gefordert und bei Ismael hat sie die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier gesehen, bei Yannick zumindest auch Heimtücke als tatbezogenes Merkmal. Das Urteil, das sorgt für Jubel und Beifall im Zuschauerraum. Es gibt aber auch einige empörte Unmutsbekundungen und während Angehörige des Opfers sich in den Armen liegen, verlassen Angehörige des Täters laut schimpfend und auch weinend den vollbesetzten Gerichtssaal des Darmstädter Landgerichts. Aber lasst uns mal die Begründung durchgehen, warum die beiden denn jetzt für gemeinschaftlichen Mord verurteilt worden sind. Da wird zuerst die Fülle an Indizien angeführt. Richter Volker Wagner sieht sie als erdrückend, und zwar für die beiden Angeklagten, und zwar so erdrückend, dass es im Grunde keinerlei Zweifel dafür gäbe, dass die beiden die Tat gemeinsam begangen haben. Und so hält das Gericht es für erwiesen, dass Ismael das 56-jährige Opfer am 26. April im Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau mit 7 Schüssen von hinten durch die Rückenlehne des Beifahrersitzes getötet hat. Dabei, und das gibt er ja auch ohnehin schon von Beginn an zu, ist Yannick das Auto gefahren und hat es dann in einer Nebenstraße in Birkenau abgestellt. Und bei seinen Ausführungen betont der Richter auch nochmal, hier haben die beiden Angeklagten ganz bewusst zusammengewirkt. Zusammengewirkt, um das Opfer wie Jäger bei der Jagd in eine Falle zu locken. So formuliert er es. Habgier und 30 bis sogar 40.000 Euro Schulden von Ismaels Familie bei der Familie des Opfers seien das Motiv gewesen. Die beiden Familien haben sich ja wohl gekannt, waren sogar befreundet und beide im Rhein-Neckar-Raum im Autohandel tätig. Dass Yannick gar nichts von dem Plan gewusst habe, den Mannheimer umzubringen, das sei, Zitat, fern der Lebensrealität. Vor und nach der Tat seien beide Männer richtig planmäßig vorgegangen. Da greift das Argument mit, habe ich gar nicht gewusst, was da jetzt passiert, gar nicht mehr. Morgens sind die beiden mit 2 Autos nach Birkenau gefahren, beide gehören Ismael. Dann haben sie ein BMW dort abgestellt und sind mit dem anderen Auto wieder zurück nach Weinheim gefahren. Und das zeigt, die Tat war geplant. Der BMW als Fluchtauto platziert, der untermauert das. Die Version, dass das Auto einen Reifenschaden gehabt habe und deshalb zur Reparatur nach Birkenau gebracht wurde, die glaubt das Gericht nicht. Aber zurück zum Tattag, nachdem Ismael und Yannick wieder zurück in Weinheim sind, ruft Yannick das spätere Opfer von einem Münztelefon aus an. Und das, obwohl doch sowohl er als auch Ismael ein Handy dabei hatten. Und Yannick hat dann scheinbar Interesse an einem der Autos des Opfers bekundet und ihn auf einen Supermarktparkplatz gelotst, da wo die drei dann auch noch einmal von einem Zeugen gesehen worden sind. Und ab da eigentlich ja, schnappt die Falle dann zu. Das Opfer steigt zu den Tätern ins Auto, ahnt nichts Böses und wird dann auf der Fahrt nach Weinheim im Saukopftunnel hinterrücks mit 7 Schüssen getötet. Der Richter wirft beiden Männern Eiseskälte vor, sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung der Tat. Nach der Tat fahren sie nach Weiterstadt ins Loop 5, kaufen ein T-Shirt und einen Gürtel. Unterwegs verschickt Ismael noch Handyvideos, in denen ein Stau zu sehen ist. Das soll alles im Bemühen um ein Alibi geschehen sein, was Richter Wagner eine Dreistigkeit nennt. Yannick, der seine Beteiligung an der Tat zwar gestanden hat, wirft der Richter eine Vorwärtsverteidigung vor und es gibt immer nur so viel, dass er zugibt, wie man ihm auch nachweisen kann. Etwa als man zu Beginn seine Fingerabdrücke im Tatauto findet, da sagt er, ja, kann sein, ich bin das Auto ja auch mal Probe gefahren und so immer so weiter. Und dann erst bei der dritten Vernehmung, da ist dann erstmalig auch die Rede von Schüssen, die in diesem Auto gefallen sein sollen. Und im Gegensatz zu Jubel und Wut unter den Zuschauern war bei den beiden Angeklagten keine Regung zu sehen, als das Urteil gesprochen wurde. Ruhig sitzen sie da und hören sich das alles an und ja, nehmen ihr Urteil entgegen. Und wie so häufig endet auch diese Episode hier mit dem Urteil und in diesem Fall auch der Inhaftierung der beiden schuldig gesprochenen Angeklagten. Damit ist die heutige Folge ein paar Minuten kürzer geraten als andere, aber ich hoffe, ihr fandet diesen Fall hier trotzdem spannend. Wenn dem so ist, dann gibt es zwei Dinge, die ihr tun könnt. Erstens, abonniert diesen Podcast, um keine weiteren Kriminalfälle aus der Region mehr zu verpassen. Und zweitens, lasst uns doch noch eine positive Bewertung da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank dafür. Danke auch fürs Zuhören bis hierher, bis zum Schluss. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.